Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Aber er sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll? Und er sprach: Dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruh aus, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen noch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige? Und ihr, trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem Alten trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohl gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
Vielen Dank für unseren spannenden Predigttext. Lukas 12, für die, die das gleich noch mitlesen wollen. Wir sind ja immer noch als Jünger oder im Jüngerwerden in der Nachfolge unterwegs, unser Thema. Ich denke, so langsam haben wir das inhaliert und irgendwann werden wir das für unser Lebtag nicht mehr vergessen. Wir werden Jünger, wir werden Jesus immer ähnlicher. Das ist der Plan, nicht unser Plan, sondern Gottes Plan. Und wir lernen von ihm, von dem, wie wir ihn sehen und von dem, was er uns sagt. Und wir haben hier gerade einen Bericht gehört und der passt auch in unsere Zeit. Ich gehe noch ein bisschen zurück hinter den Text, den ich gleich auslegen werde. Das erste, was Jessica uns vorgelesen hat, da kommt einer zu Jesus und sagt Jesus, was Jesus zu tun hat. Das passiert uns vielleicht auch schon mal. Der sagt nämlich: Sag meinem Bruder, dass der das Erbe mit mir teilt. Ein Sprichwort sagt, man kann Freund sein, bis dass es ans Erbe geht. Da gibt es auch heute noch leider schrecklich viel Streit. Und die Antwort von Jesus ist doch bezeichnend. Jesus sagt: Wer hat mich als Erblichter eingesetzt? War offensichtlich nicht die Aufgabe von Jesus. Und dann erzählt er das bekannte Beispiel vom reichen Narren oder Dummkopf. Ja. Eigentlich war der gar nicht so dumm, der war schlau, der hat ein gutes Investment, der hat gute Ernte gehabt, der hat viel Geld gemacht. Ja. Man hätte gesagt, der hat es zu was gebracht. Ja, wenn heute jemand mit einem S-Klasse Mercedes oder mit einem, weiß ich, Audi RS6 durch die Gegend fährt, dann denkt man, boah, der hat es zu was gebracht. Ja? Achtzylinder, und das muss man irgendwie auch zeigen, dass man Geld hat. Ja? Der hat es zu was gebracht. Der hatte aber eine Fehlannahme. Ein Gedankengang war völlig daneben. Er hatte so viel gewonnen, dass er sagt, liebe Seele, du hast genug bis ans Ende deiner Tage. Es ist für alles gesorgt. Und Jesus sagt, nein, es ist nicht für alles gesorgt. Es gibt noch ein danach. Es gibt noch ein mehr als Essen und Trinken. Es gibt das Himmelreich. Und dafür hatte der Mensch leider gar nicht vorgesorgt. Und das ist fatal. Der hatte hier auf diesem Konto ganz viel und vor Gott war er blank, komplett zahlungsunfähig. Und das war das Drama. Und darauf baut sich dann jetzt unsere Geschichte auf, die Jesus zu seinen Jüngern sagt. Da noch ein Gedanke, Jünger, deshalb steht auch erstmal nur Jünger dort. Mir sind nämlich heute Morgen noch zwei Verse begegnet. Einer aus Lukas 19, Vers 10, wer in den Losungen liest, hat den vielleicht auch schon gelesen, das ist der Wochenspruch. Dort sagt Jesus, der Menschensohn, also er selber, Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das sagt er, weil er gerade einen Menschen gesucht und auf dem Baum gefunden hat, nämlich den Zachäus, und konnte ihn retten, weil der Zachäus sich hat retten lassen. Nicht vom Baum, sondern aus seinem Leben ohne Jesus. Und das will er heute auch noch. Jesus will immer noch Menschen von ihrem einsamen Lebensbaum zu sich holen, in die Gemeinschaft mit sich selbst zu einem Jünger zu machen. Und der zweite Vers, der mir heute Morgen begegnet ist, der stand auf meinem Kalender, Gottes Wort für jeden Tag, Kalender habe ich hier gekauft, bin aktuell mit dem Abreißen, nicht immer, aber im Moment. Ja. Und da stand heute für den 28. Juni, da steht drauf, Johannes 3, Vers 16, haben einige schon mal auswendig gelernt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn, nämlich Jesus Christus, dahin gab in diese Welt, ans Kreuz, in den Tod, als stellvertretendes Opfer, damit jeder, der an ihn glaubt, der sein Vertrauen auf diesen Jesus setzt, nicht mehr verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Leben, was Jesus in sich hatte, verteilt er als Erbe. Er ist einer, der fürs Erbe sorgt, und da schließt sich der Kreis wieder auf eine ganz andere Weise. Nicht um das Erbe, was hier verteilt wird, sondern sein ewiges Erbe, das will er verteilen, nämlich Jünger zu werden. Und da hinein, in diese ganze Begebenheit, ja, Jesus war kein Erbschlichter, sondern erzählt die Geschichte vom reichen Kornbauer, der zwar reich, aber dumm war, weil er nicht für die Ewigkeit vorgesorgt hat. Da hinein gibt er jetzt noch eine Lehreinheit für die Jünger. Und da habe ich mal einen bisschen komplexen Titel gegeben, da kommt nachher noch etwas zu, also wer schon wissen will, wie die Predigt heißt, Jünger, Vertrauen statt Sorgen und Geben statt Horten, reimt sich fast. Ja? Vertrauen statt Sorgen und Geben statt Horten. Und das ist so der Versuch, den Text in ein paar Worten zusammenzufassen. Wir schauen uns das nochmal an. Dann wandte sich Jesus an seine Jünger, also die, die ihm nachfolgen, die ihm ähnlich werden wollen, die von ihm lernen und die von ihm das ewige Leben schon zugesagt bekommen haben, auf uns übertragen. Ja. Und er sagt, Jesus, deshalb sage ich euch, deshalb, weil das, was vorher geschehen war, haben wir gerade mitgelesen und geschildert, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Ha, gar nicht so leicht. Ja. Wir sind schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs und üben das immer noch. Sorgt euch nicht um das Essen, das ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für den Körper braucht. Das Leben ist doch wichtiger als das Essen und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Raben an. Das ist jetzt immer ein Lernbeispiel. Ja, erst die Aussage, was wir tun oder nicht tun sollen, also wir sollen uns nicht sorgen und wir schauen uns die Raben an. Gestern Abend saßen Damaris und ich neben dem Haus und ich weiß nicht warum, vielleicht für diese Predigt, flogen in unregelmäßigen Abständen ständig schwarze Raben über, immer von Osten Richtung Westen, flogen immer so in Dreier- oder Zweiergruppen Raben über uns hinweg. Und ich dachte, das hört mal auf. Doch dann bei Einbruch der Dunkelheit waren sie fertig mit dem Transfer, wo auch immer die hingeflogen sind. Aber hier, schaut euch die Raben an. Offensichtlich sorgen die sich nicht. Sie säen nicht, sie ernten nicht, haben weder Speicher noch Scheune. Ja, Jesus knüpft an das Beispiel von vorher. Da war einer, der hatte zu kleine Scheunen und hat die abgerissen, größere gebaut, damit er alles für sich behalten kann. Es hätte auch eine andere Möglichkeit gegeben. Ich weiß von einem Bauern, der hatte auch dieses Problem. Der hatte auch gesät und hatte kalkuliert und es war ein super gutes Jahr. Und es war viel mehr, als er brauchte. Und seine Entscheidung war, er hat noch auf dem Feld sortiert, das ist für uns und das hier geht sofort zum Markt. Dort wird das verkauft und das Geld, was da übrig ist, geht in die Mission, um Menschen für Jesus zu erreichen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Er hat anders investiert. Er hat auch zum Leben gehabt, so viel, wie sie als Familie brauchten. Und er hatte noch einen Blick darüber hinaus. Die Raben haben weder Speicher noch Scheune. Gott ernährt sie. Und ihr? Wir? Ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Daran haben wir gar keine Zweifel, ja? Dass wir mehr wert sind als ein Rabe. Ja. Aber beides ein Geschöpf Gottes, aber Menschen, Ebenbilder Gottes, Raben nicht in dem Maß. Nein. Wir sind viel mehr wert als die Vögel. Und da kommt genau dieser Gedanke des Vertrauens. Ja? Wir schauen die Raben an und lernen von ihnen. Gut, die denken nicht so weit wie wir. Ja? Ich habe noch nie gesehen, dass Raben ein Girokonto haben, wo sie dann kontrollieren können, wie viel sie noch haben. Ja? Also wüsste ich nicht. Die haben ja auch keine Scheunen, keine Speicher. Gott ernährt sie. Und das ist spannend, was Jesus uns hier sagt. Auf der einen Seite wissen wir, das ist sowieso der Fall. Wenn Gott uns nicht ernährt, wenn er seinen Segen komplett abzieht, dann haben wir alle nichts mehr. Ganz egal, wie viel jemand angesammelt hat. Aber auch in der Ewigkeitsperspektive, und darauf will Jesus ja auch für die Jünger hinaus, schaut nicht nur auf das Hier, sondern setzt euer Vertrauen auf Gott. Und da hat er noch weitere Gedanken. Paulus greift das auf und hat gemerkt, etliche Jahrzehnte später haben die Jünger, die Nachfolger von Jesus, das noch nicht komplett begriffen. Und deswegen gibt er uns eine Anleitung, wie wir das leben können. Macht euch keine Sorgen. Ist, glaube ich, im Prinzip gleiche Aussage, wie Jesus sie auch hat. Sondern, und er hat jetzt nicht nur schaut auf die Raben, kann man auch, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Das ist die Anweisung, wenn Sorgen zu uns kommen. Das gilt es zu lernen, das gilt es zu üben. Und wir haben gerade am Mittwoch gehört von der Alice und dem Martin, aber die Alice hat es erzählt. Ja, sie leben als Glaubenswerk, sie brauchen jeden Monat so und so viel. Und es bleibt immer spannend, ob Gott das schenkt. Und wenn das 10 Monate gelungen ist, braucht man im 11. Monat wieder Glauben. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit brauchen ganz viele Glaubenswerke, also Missionen und Bibelschulen und christliche Werke, die brauchen im Moment eine Menge Glauben. weil ein ganzes Teil von diesen Werken hat, sagen wir, sogenannte fixe Einnahmen, zum Beispiel Gästebetrieb. Jetzt war aber durch Corona Gästebetrieb nicht möglich. Da gibt es einige, die haben jetzt schon Millionen, eine oder mehrere, Schuld, also Minus, weniger Einnahmen als sonst. Aber sie haben den gleichen Gott wie letztes Jahr. Und wir haben, der Maris und ich, wir haben unterschiedliche Briefe von solchen Missionen oder Bibelschulen, haben wir gelesen. Und bei einer war so ungefähr Notruf. Ja. Und beim anderen Werk, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, die echten Zahlen wissen die ja auch erst eher am Ende des Jahres. Und beim anderen, ja, wir leben in herausfordernden Zeiten, aber unser Gott ist der gleiche. Und sie sind gefordert zu glauben, zu vertrauen, dass Gott sie versorgt. Und sie sollen ihre Anliegen, sie und natürlich auch wir, unsere Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott bringen. Und die erste Verheißung steht schon da. Da steht nicht, dann wird das Bankkonto alle Zeit prächtig gefüllt sein, sondern und sein Friede, der alles menschliche Denken, alle Nöte um irgendwelche Konten, alle Lebens- und Existenzsorgen übersteigt, dieser Friede wird unser Innerstes und unsere Gedanken beschützen, bewahren. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Diese Gemeinschaft, und das ist die Herausforderung des Glaubens. Wir leben in dieser Welt und wir haben Bankkonten und wir können 1 und 3 zusammenrechnen. Und wissen, 4 Euro reicht nicht für einen Monat. Das ist okay. Aber wir leben auch in Verbindung mit Jesus Christus und wir wissen, er kann aus 4 oder was auch immer machen, was er will. Er kann mit 5 Broten und 2 Fischen versorgen, wen auch immer er will. Und auch ganz ohne, wenn es sein muss. Ja? Das wissen wir und das zu glauben und das zu leben, das ist die Herausforderung der Nachfolge. Spannend und schön. Wir wünschen uns das manchmal anders, aber es ist spannend und schön und es bleibt dabei. Petrus wusste das auch. Petrus hat ja auch einiges aufgegeben und vor Golgatha und vor der Auferstehung von Jesus hat er Jesus einmal gefragt, wir sind dir nachgefolgt und haben alles hingegeben, alles verlassen. Ja? Er hätte mit so einem Fischereigeschäft hätte er viel verdienen können. Wir haben alles verlassen. Was haben wir dafür? Und hier, später in seinem Leben, hat er das schon tiefer verstanden. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wir werden erhöht in die Herrlichkeit bei Gott, von der wir vorher gesungen haben. Schon jetzt ein bisschen und einmal komplett. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Und wenn ich Petrus so ein bisschen herauslese, hat er das auch buchstabiert. Das war auch nicht sein Naturell. Wir alle mögen Sicherheiten. Denn er, und das hat er Petrus auch studiert, er ist besorgt für euch, um euch. Gott, der Ewige, ist besorgt um uns. Das gilt es zu buchstabieren, zu inhalieren, festzuhalten. Wieder zurück zum Lukas-Evangelium. Wie lange habe ich eigentlich Zeit heute? Ja. Ist okay, danke. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag oder eine Elle verlängern? Und die Antwort ist, wer kann's? Niemand. Niemand. Manche wären etwas größer bei der Elle. Niemand würde mit 35 sterben. Niemand. Wir können das nicht. Wenn ihr also nicht einmal solch eine Kleinigkeit, und hier sieht man den göttlichen Blick, ja, Jesus nennt etwas, was kein Mensch kann und sagt, wenn ihr nicht mal so eine Kleinigkeit könnt. Genau, das ist die himmlische Perspektive. Gott sprach und es stand da. Das ist seins. Wenn er morgens möchte, dass wir alle um den Kopf größer sind, dann ist das mittags schon so. Gerhard, wir beide brauchen das nicht. Dann ist das Bett zu klein und wir haben viele Probleme. Das wünschen wir uns gar nicht. Ist auch, glaube ich, nicht Gottes Idee. Aber interessant fand ich, wenn ihr also nicht einmal solch eine Kleinigkeit zustande bringt, das kann nur Gott so denken. Für uns ist klar, wir können das nicht. Mein Nachbar kann es nicht, niemand kann das. Es geht gar nicht. Und er sagt, schau doch auf Gott, der sowas kann. Warum macht ihr euch dann Sorgen um andere Dinge? Schaut auf den Allmächtigen, heißt das letztlich. Auf den, der alles kann und der es gut mit euch meint. Seht, jetzt kommen wieder etwas anderes wie die Raben, jetzt kommen die Wiesenblumen. Wenn man die geschöpfliche Hierarchie ein bisschen betrachtet, dann sind die Wiesenblumen, glaube ich, noch ein wenig unter den Raben. Wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Und habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, weil das zu viel würde. Ich habe dieses Frühjahr einige Wiesenblumen fotografiert. Manche von euch haben sicher auch schon welche mal näher betrachtet. Da gibt es welche, die sind sagenhaft schön. Wo ich auch gedacht habe, keiner hat sie dahin gesät. Die Dinger wachsen da auf, ja, und manche ja nur ganz kurz. Und spätestens, wenn der Bauer mit dem Traktor kommt, ist es vorbei, der Spaß. Aber traumhafte, schöne Blumen. Und Gott lässt die einfach so nebenbei wachsen. Er kümmert sich darum. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, das machen wir ja nicht mehr, wir haben ja Strom, die hatten noch keinen Strom, also haben sie den Backofen zum Beispiel mit trockenem Gras angeheizt. Ja, in den südlichen Ländern ist das Gras ja sowieso im Juli braun, da braucht man das nur abknicken und steckt es in den Ofen und schon ist es weg. Ja. Und Gott schmückt das so schön. Und ehrlich, ja, um es zu verheizen, hätte man keine Blüte gebraucht. Aber um der Schönheit willen und aus Gottes Hinweis, wie gut er es mit uns meint. Dafür hat er das gemacht. Wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern? Und dann spricht er uns mit dem an, was wir immer wieder sind, Kleingläubige. Ihr Kleingläubigen, wenn wir uns sorgen, wenn wir Mitte des Monats anfangen, die Tage zu zählen und ob das hinhauen kann. Oder wenn wir auf unsere Gesundheit sehen oder auf unser anderes Unvermögen. Vertrauen statt Sorgen. Lasst euch doch nicht von der Sorge um Essen oder Trinken in Unruhe versetzen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Und hier gilt es, als Jünger einen Unterschied zu machen. Das ist nicht einfach, also diese Sorge um dieser Weltdinge ist nicht einfach zu dulden als Jesus-Nachfolger, sondern das gilt es abzulegen. Das ist der Auftrag. Und wenn das wiederkommt, dann legen wir es wieder ab und wir sagen wieder, Vater, du weißt doch, was ich brauche. Ich will dir vertrauen. Ich habe das beschlossen. Und ich möchte dabei bleiben und ich möchte das weiter üben. Dieses Vertrauen. Und jetzt gibt es noch einen Blick darüber hinaus. Euch, uns, soll es doch viel mehr als um die Dinge dieser Welt, viel mehr um das Reich Gottes gehen. Diese Welt wird weitgehend bestimmt von Geld. Nicht überall, aber hier bei uns ziemlich. Ich habe da eine Geschichte gelesen von einem Ethnologen, der kam aus Deutschland und ist, ich denke 1995, in den argentinischen Urwald gereist, um dort eine kleine Volksgruppe zu treffen, die noch überhaupt kein Geld hatten, die noch bis dahin ziemlich für sich lebten, aber einer von denen, mindestens einer hatte schon auswärts studiert und er konnte sich über den mit denen unterhalten. Also es gab eine ausgereifte Kontaktmöglichkeit, aber die lebten noch ziemlich isoliert für sich und waren mit Tausch, ging das ganz gut. Und der höchste Wert ihrer Sippe war eine harmonische, es gab da noch ein paar Abstufungen, harmonische Gemeinschaft. Aber jetzt kam Geld. Ja, wenn sie hinauskamen in eine Stadt, brauchten sie Geld, zum Beispiel eine Apotheke oder um irgendwas einzukaufen. Sie hatten aber eigentlich kein Geld. Und das ist eine spannende Geschichte, sowas zu beobachten. Deshalb ist er hingeflogen und die haben sich dann unterhalten, dort am Lagerfeuer und darüber geredet. Und dann hat einer, also der, der es auch die Sprache konnte, hat dann gefragt, ja, ob sie mal, was denn Geld für so bei den Deutschen ist und wie das aussieht, ob er welches hat. Ja, sicher hat er. Greift in den Geldbeutel und holt einen 50-D-Mark-Schein damals noch raus, ob sie den anschauen dürfen. Und haben alle mal das Geld betrachtet. Ja, nie gesehen. Und sowas ist echt spannend. Ja. Wir wachsen damit auf, für uns ist das normal. Und die reichen den Schein einmal rum. Und der Letzte schaut ihn dann an und sagt, ob er ihn ins Feuer geben kann. Und dann sagt er, na, ist ihm nicht so recht. Er hätte ihn gerne wieder. Aha, sagt er, dann liegt dir doch was daran. Ja, es hat ja einen Wert für ihn. Ja, natürlich, es liegt ihm doch was daran, die 50 D-Mark. Ja, er hätte sie opfern können, aber jetzt einfach fürs Feuer, das ist ein bisschen dumm. Ja. Aber in einer Gesellschaft, wo das überhaupt keine Rolle spielt, ja, für die war das völlig wertlos. Die hätten das nicht mal umtauschen können dort. Ja, der Aufwand, den 50-D-Mark-Schein da umzutauschen, hatten auch keinen Bezug dazu. Und so ein bisschen ist das hier, dass wir mehr und mehr lernen, die Währung des Reiches Gottes hat mit der irdischen Währung nur leichte Berührungsflächen. Ja, wir können Geld hier für Dinge des Reiches Gottes investieren. Aber ums Herz, wo es darum geht, das muss verankert sein im Reich Gottes, in der Beziehung zu Gott. Uns soll es viel mehr um das Reich Gottes gehen. Dann wird euch das andere dazugegeben werden. Paulus hat auch ein wenig über das Reich Gottes nachgedacht, letztlich ganz viel, aber er schreibt nur einmal darüber, denke ich, oder zweimal, weiß ich gerade nicht. Aber hier schreibt er, denn das Reich Gottes besteht ja nicht in Essen und Trinken, damals wieder, ja, diese Dinge hier, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt uns durch Jesus Gerechtigkeit. An anderer Stelle schreibt Paulus, Christus, Jesus, ist unsere Gerechtigkeit. Ja, er schafft uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und aus dieser Gerechtigkeit soll auch ein gerechtes, ein zugewandtes Handeln miteinander entstehen. Gerechtigkeit in der Bibel hat immer auch etwas mit Bundestreue zu tun. Den Bund, den er geschaffen hat, leben wir entsprechend. Und Frieden, Christus ist unser Friede. Er hat uns Frieden geschenkt, hatten wir vorher schon mal. Und Freude auch noch, also nicht nur Gerechtigkeit und Frieden, sondern auch Freude im Heiligen Geist. Denn wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und vor den Menschen bewährt. Ich muss etwas Gas geben. Habt also keine Angst, du kleine Herde, sagt Jesus zu den Jüngern. 12 plus x. Ja, vielleicht so viele wie hier, vielleicht ein paar weniger. Habt keine Angst, du kleine Herde. Denn das beschleicht uns, wenn unser Bankkonto auf Null ist, beschleicht uns Angst. Wie soll das werden? Und Jesus sagt, hab keine Angst, du kleine Herde. Euer Vater hat Freude daran, euch sein Reich, dieses ganz andere Reich, anzuvertrauen. Spannende Sache. Verkauft euren Besitz und jetzt kommt's, ja, geben statt Horten und die Himmelsbank. Wir müssen die Himmelsbank im Blick behalten. Man kann dort investieren. Verkauft euren Besitz, gebt das Geld für die Armen und macht euch Geldbeutel, die keine Löcher bekommen. Legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn zerfrisst. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das klingt bei uns jetzt schwarz-weiß. Entweder ich habe meine Dinge, so ein bisschen, ja, ich lebe in dieser Welt und gehe halt sonntags zum Gottesdienst, oder ich gebe alles nur da, aber ich verbinde diese Antwort hier mit der Geschichte vom reichen Kornbauer. Gerade wenn wir das später noch betrachten in der Bibel, es geht nicht für jeden darum, alles wegzugeben, nichts mehr zu besitzen. Das kann Gott auch fordern. Er kann das. Er hat das Recht dazu. Wenn Jesus uns erkauft hat, gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern gehören ihm. Er kann alles fordern. Aber hier geht es darum, der hatte nur für sich gesorgt, der reiche Kornbauer, und die himmlischen Dinge gar nicht bedacht. Und hier, er hätte dort investieren können. Er hätte viel gehabt, um dort zu investieren. Dort hätte diesen Schatz kein Dieb gefunden, keine Motte ihn zerfressen. Und da gilt es zu investieren. Wie können wir auf die Himmelsbank investieren? Ja, in unserem Wesen, in unserem Denken, indem wir unser Vertrauen auf Gott setzen, das ist schon ein Investieren in die Himmelsbank, auf der Himmelsbank. Indem wir anderen Gutes tun, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ein Gebot Gottes und es hat auch mit der Himmelsbank zu tun. Wenn wir das tun, um gut dazustehen, gibt es Nullpunkte, sage ich mal so, platt. Wenn wir das tun aus Gehorsam und Vertrauen zu Gott, dann freut er sich darüber. Wie viele Punkte das gibt, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Punkte gibt. Kronen gibt es irgendwann, das weiß ich. Und Ehrengrenze. Und ja. Zwei Bibelverse noch. Paulus hat sich darüber Gedanken gemacht. Was haben wir denn in die Welt gebracht? Nichts. Gleicher Gedankengang. Ja. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Das ist uns soweit klar, theoretisch. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Und Paulus hat das ziemlich existenziell gelebt. Jetzt würde ich bei uns mal sagen, eine Wohnung, eine Wohnmöglichkeit gehört auch dazu. Im Winter muss man sich schon ziemlich warm anziehen, um ohne Wohnung zu überleben. Darum geht es nicht. Verstehen das, ja? Wer unbedingt reich werden will, schreibt Paulus noch als Warnung, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Das ist eine Warnung für unsere Herzenshaltung. Lieben wir das Geld? Ich hoffe nicht. Es ist ein geistliches Problem, wenn man Geld liebt. Wir können das nutzen, wir müssen damit umgehen, aber nicht lieben. Die Liebe gilt Gott, dem Vater und den Mitmenschen. Dafür ist die Liebe da. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Dafür gibt es schrecklich viele Beispiele. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, steht im Hebräer 13, begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Da haben wir wieder Vertrauen statt Sorgen. Das ist, denke ich, das Grundsystem, das ist die Methode im Reich Gottes. Deshalb können wir getrost sagen, das sind Zitate aus dem Alten Testament, der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts. Was kann ein Mensch mir schon tun? Und damals, ja, haben einige, das hat er gerade vorhin geschrieben, ihren Glauben mit dem Leben bezahlt. Aber er steht da und sagt, was kann ein Mensch mir schon tun? Ich bin mit Christus in Gott geborgen und das gibt diese gigantische Sicherheit. Als Jünger, als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, die von ihm erkauft wurden, die mit ihm unterwegs sind. Vertrauen statt sich zu sorgen. Das können wir diese Woche üben. weiß nicht, wo eure Herausforderung, wo euer Punkt da genau ist. Aber es gibt sicher welche. Und wenn zurzeit nicht, dann singt ihm ein Loblied und freut euch darüber, dass ihr gerade da keine Herausforderung habt. Geben statt zu horten, das geht uns alle an, vor allem wenn wir global denken. Mittwoch haben wir es gehört, Tansania und wir, selbst ja, die am wenigsten von uns haben, sind mit dem Durchschnitt in Tansania noch bei den Reichen. Es ist einfach sehr, sehr ungleich verteilt auf dieser Welt und das ist nicht gut. Das ist eine Folge der sündhaften Wesens unserer Menschen. Können wir gerade so nicht ändern, aber da und dort können wir schauen, wo investieren wir etwas. Wo investieren wir in die Himmelsbank? Und da vielen Dank allen, die am Mittwoch etwas gespendet haben. Auch das, denke ich, ist Reich Gottes. Ja, Martin und Alice investieren dort ins Reich Gottes, um Menschen mit dem Glauben bekannt zu machen, aber auch um den Menschen dort Gutes zu tun, dass sie leben können. Und es gibt viele andere Dinge auch. Und sie sind ja, dankbar für das, was wir hier gesammelt haben. Und das ist einfach eine Freude für unseren Herrn, denn er sagt ja, er liebt fröhliche Geber. Verbissene Geber sieht er auch, aber die will er davon noch heilen, sodass sie dann auch fröhliche Geber sind. Das ist nämlich viel besser, das entspricht seinem Wesen. Er ist ja auch ein fröhlicher Geber. Jünger, vertrauen statt sich zu sorgen, geben statt zu horten, investieren in die Himmelsbank. Deshalb auch die Geschichte vorher vom Gerhard mit dem Schuster und dem Gold, der es das am Schluss wieder zurückgegeben hat. War eine gute Idee, aber ich hätte noch was gewusst. Reich Gottes, natürlich. Da wird ja auch Geld und Gold und sonst was gebraucht. Hätte man sicher noch was Gutes mit anstellen können. War ja auch nur eine Geschichte. Danke. Amen.